Einen wunderschönen guten Morgen. Der Dustin macht noch schnell das Licht aus bei sich im Raum so. Und versucht jetzt das Mikrofon wieder einzustecken. Sehr gut. Guten Morgen, Dustin.
Moin. Nicht das Mikrofon, sondern die Kopfhörer.
Ja, Kopfhörer.
Immerhin habe ich dran gedacht, sie vorher abzustecken, sonst hättest du ja noch einen Lacher gehabt hier.
Dann wäre das so wie im Krankenhaus gewesen. Da habe ich irgendwann, mitten in der Nacht, irgendwie drei frisch operierte Menschen auf einem Zimmer und ich sehe nur, wie der Typ gegenüber losläuft, ja. Richtung Toilette und hinter ihm die Kabel sich langsam spannen.
Nein!
genau den. Das hätte ich dann gerade, wäre ein schönes Déjà-vu gewesen, genau.
Ja, weiß nicht, ob das so schön geworden wäre. Aber nun gut. Ja, schön, dass du es heute einrichten kannst. Wir nehmen heute an einem anderen Tag auf, weil ich heute ist Mittwoch, übermorgen spiele ich weit weg und habe das seltene Vergnügen, in die Nähe von Frankfurt zu fahren, was vom Ruhrgebiet aus im Moment etwas ist, was man eigentlich nicht tun sollte. Stichwort A45.
Na, also von mir aus ist das immer die A3 runter, dann meistens eher, ne? Aber da ist ja auch immer Kölner Kreuz und so oder Kölner Ring, da bist du ja immer in Brass dann.
Also als es die Talbrücke noch gab, hat man die Strecke eigentlich so in 2 Stunden 20 relativ entspannt fahren können. Jetzt bist du immer bei 3 Stunden 20 und dann musst du ja noch das drauflegen, was freitags passiert. Also nochmal
der Freitag ist natürlich Katastrophe. Also ich habe vor 3 Wochen oder so habe ich einen Gig im da Sauerland gespielt und es ist einfach Katastrophe da, um alles rumzufahren, die armen Menschen, die da wohnen. Mhm. Aber sie sind ja alle ganz zuversichtlich, jetzt habe ich gestern gelesen, dass Mitte 26 das Ding dann fertig ist.
Das glaube ich nicht. Das also hier inoffizielle Wette, ich wette, was hast du gesagt, Ende 26?
Das heißt, ja, Mitte 26 haben sie gestern gesagt. Es gibt ja irgendwie auch Cash für die Firmen, wenn sie es schneller schaffen als geplant. Das könnte ich mir vorstellen, dass das hilft. Dann bricht das Ding zwar nach 2 Jahren wieder ein, aber...
Ja, ich wette mal auf einen Glühwein, dass das 2026 nicht fertig sein wird. Ach, ja. Aber um das ganz klar zu sagen, ich würde wollen, dass es so schnell fertig wird, wie es irgendwie geht, weil ich häufiger mal in der Richtung unterwegs bin und das ist im Moment wirklich eine Katastrophe, wenn du da lang fährst, das ist der Wahnsinn. Also fahren ist ja in dem Fall schon ein ganz schön starker Euphemismus, weil in dem Moment, wo du runterkommst von der Autobahn, stehst du halt mit den ganzen 40 Tonnen und fährst durch so eine 30-Zone, ne? Das ist der. Naja, gut.
Naja, ist halt so. Ach ja. Ja, aber danke nochmal für alle Podcast-Hörer und Hörerinnen, die mir noch geschrieben haben, nachdem wir in der letzten Folge nur so ganz nebenbei einmal das Wort OP haben fallen lassen und aber nicht mehr genau gesagt haben, was es war. Das war, glaube ich, beim Mal davor oder so. Mhm. Da habe ich einige erschrockene Nachrichten bekommen, aber alles gut. Kleiner Leistenbruch, alles wieder fit. Und auf jeden Fall danke für eure ganzen Nachrichten. Und Genesungswünsche, genau. Also das Essen ist ja ein Dorf. Das heißt, derjenige, der mich operiert hat, war ein anderer Papa vom Fußball. Und der guckte sich dann auch nur, der kam dann mittags nochmal kurz vorbei, irgendwie, als ich wieder wach war auf dem Zimmer und alles und meinte so, oh, Glückwunsch, 4-Bettzimmer. da gucken wir mal, dass wir dich morgen früh direkt wieder nach Hause schicken. So, ne? Und eigentlich war dann mindestens noch eine Nacht geplant und dann bin ich aber am nächsten Morgen direkt wieder nach Hause irgendwie und habe dann mich hier ausgeruht, weil halt einfach da in so einem Setting ja kaum möglich ist, so, ne?
Ja, und, das stimmt.
Genau, damit mir dann zu Hause nicht langweilig wird, ist dann direkt die Heizung ausgefallen und ich habe mich irgendwie bis Montagnachmittag dann kümmern dürfen, dass wir hier irgendwann doch wieder mehr als 15 Grad reinkriegen.
Ja.
So ein paar Heizlüfter sind für ein großes Haus dann nicht so genug.
Ja, das stimmt.
Aber jetzt alles wieder fit. Ich bin gerade meine erste halbe Stunde zügig spazieren gegangen, habe mich hier auf der Rentnerrunde eingereiht im Park und bin, glaube ich, nur an meinen fehlenden Stöcken da, wie heißen die Dinger da, Nordic Walking Stöcken, also die hatte ich natürlich nicht, da bin ich direkt aufgefallen, aber ansonsten gewöhne ich mich schon mal dran.
Ja, so ist das. So ist das. Aber du bist einigermaßen schmerzfrei.
Ja. Also Schmerzen eigentlich, wenn ich jetzt so sitze, gar nichts. Viel besser als vor der OP. Und also als ich dann da aus dem Aufwachraum gekommen bin und die dann fragten irgendwie, haben Schmerzen, wie sieht's aus von 1 bis 10? Und ich nur sagte ja, so beim auf die Frage auch, ob ich noch ein Schmerzmittel eventuell möchte. Das habe ich dann auf dem Zimmer nochmal gemacht. Habe ich so gedacht, okay, das ist schon krass. Also man merkt dann natürlich irgendwie, dass sie da rumgefuhrwerkt haben, auch mit Schmerzmitteln und so, aber dann ging es auch erstaunlich schnell wieder weg. So, ne? Das ist wirklich mit diesen Minimalsachen. Gestern irgendwie vorm Duschen diese letzten Pflaster abgemacht. Und ja, das ist schon erstaunlich, was sie da medizinisch heute hinkriegen. Also jetzt geht es auf jeden Fall schon viel besser als davor insgesamt.
Ja. Das klingt doch ganz fantastisch, ja.
Genau. Ja. Und wenn dann jetzt, also das hat sich jetzt ja länger gezogen, erst diese Lungenentzündung, dann das Unwohlsein danach, dann die Erkenntnis, ah, okay, das ist ein Leistenbruch und so, und jetzt hoffe ich einfach nur wieder fit zu werden, dass die Tage sich einfach nicht so anstrengend anfühlen, obwohl man in Anführungszeichen nur sein normales Pensum schafft und ganz viele Sachen, die man eigentlich noch machen würde, irgendwie einfach dann ja nicht gehen. Aber genau, jetzt geht's auf jeden Fall aufwärts, genau. Und bei dir?
Ja, noch habe ich keinen Leistenbruch. Das passiert dann heute vielleicht bei der Bandprobe.
Ah, ja.
Genau. Nee, Spaß beiseite. Ja, so der übliche, es geht auf das Ende des Jahres zu, Wahnsinn, so, ne, wie das halt immer so ist. Ich glaube, das kennt jeder auf eine gewisse Art und Weise. Und Leute, die sich vielleicht über das ganze Jahr verteilt so gar nicht gemeldet haben, müssen dann noch in die letzten 3,5 Wochen des Jahres noch, die müssen sich dann melden mit einem neuen Projekt. Und das muss auch dann wirklich noch bis vor Heiligabend fertig sein, so. Sowas halt, aber das kennt ja jeder im Grunde genommen. Genau, und dann ist es ja so, dass wir theoretisch hätten umziehen wollen in der letzten Kalenderwoche und in der ersten Kalenderwoche. Sagen wir mal, da steht auch noch so ein bisschen in den Sternen, ob das dann auch gelingt. Das macht das gerade so ein bisschen.
Ja. Boah, ich drück dir so die Daumen, das ist so bitter. Wenn Handwerker Mist bauen und dann direkt den Betrieb am besten auch noch auflösen.
Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, und das ist halt jetzt so ein bisschen schwierig. Meine Frau und ich arbeiten ja sozusagen asynchron. Ne? Also wenn sie irgendwann von der Arbeit zurückkommt, bin ich sozusagen gerade mal in der Primetime. Und dann ist es natürlich auch schwierig, gleichzeitig noch irgendwo sein zu können, mal so eben. Und das bezieht sich dann eher so auf die Wochenenden, die jetzt aber auch voll sind bis Ende des Jahres. Und dann mal, keine Ahnung, ins Möbelhaus zu fahren und da mal abzuchecken. Das ist einfach gerade nicht so leicht, sagen wir mal so.
Ja, glaube ich dir. Aber ich habe, du hast mir ein Foto geschickt. Ich habe gesehen, du hast Abhilfe bei meinem Zweitbusiness gesucht.
Ja, gehe ich. Hier waren wir am Sonntag, am 1. Dezember, waren wir zu dritt auf dem Weihnachtsmarkt. Stehe ich da am Märchenwald und habe festgestellt, ja, beim Andy läuft's. Ja. Nicht nur Andys Space Camp, jetzt auch noch Andys Punschbar.
Ich dachte, ich mache dir eine Freude, mach einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund.
Ja, werd ich beteiligt.
Ja.
Glaub da.
Andys Punschbar. Ja.
Finde ich eigentlich gut. Also ich packen für die Patreons als Thumbnail hier rein, das Foto.
Werde ich gleich machen, das bei Patreon posten.
Ja, ich habe auf jeden Fall herzhaft gelacht und meine Frau eben so.
Ich auch. Ja.
Genau. Aber du musst aufpassen mit Lachen. Ist das etwas, was bei dir Schmerzen auslöst?
Lachen und Husten ist noch unvorteilhaft.
Genau. Ja, alles klar. Dann bin ich heute mal ganz seriös. Haben wir heute auch ein seriöses Thema ausgewählt.
Ja, und einfach ein sehr gutes Thema, was in letzter Zeit auch am Rand in diversen Folgen immer mal aufgeploppt ist. Und einfach ein Riesenthema ist, wo ich dann auch so viel Feedback bekommen habe, dass sich da alle immer wieder finden. Und ich finde mich da ja auch irgendwie wieder. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass so quasi in den Anfängen du so in deiner Teenagerzeit so mir gehört die Welt oder die Welt steht mir offen, so mit dieser Einstellung. Und ich dann als Spätstarter so nach Abi und dem ganzen Kram, wo ich mich dann immer mit allen möglichen Leuten vergleichen musste, die natürlich schon ewig gespielt haben, ich auch immer dachte, oh mein Gott, ich bin so talentfrei. Oh, genau, und um Talent oder Begabung soll es heute gehen, ne?
Genau. Exakt. Und übrigens herzlich willkommen bei Hauptsache Groove, der Podcast für Bassisten, Schlagzeuger und andere Musizierende. Das sollten wir zwischendurch einfach mal sagen und etablieren, ne?
Auf jeden Fall. Gibt ja so. Doch noch ein paar, die vielleicht zum ersten Mal reinhören. Und wobei ich jetzt auch wieder geflasht war, also wer alles Podcast hört, bei den Genesungsglückwünschen, also und auch Kollegen und so. Genau. Also du hast hier Folgentitel geschrieben, ich habe kein Talent. So ein Blödsinn.
Genau, also das kann ich vorwegnehmen. Das halte ich bei all der, kann man das schon sagen, Zerrissenheit, die da unter Umständen in der Wissenschaft oder in den Wissenschaften herrscht, was die Thematik Talent angeht. Ich halte das eigentlich für Schwachsinn. Insofern, als dass man das natürlich ja ab einem gewissen Punkt immer sozusagen in den richtigen Maßstab setzen muss. Ich habe just am Montag, also vor 2 Tagen, habe ich hier eine Probestunde gehabt mit einer, ja, ich sag mal, etwas reiferen Person, die jetzt quasi in Rente geht. Und da kam das Thema auch auf, ne, dass Zeit ja irgendwie ein endliches Gut ist und dass, wenn man dann mit, keine Ahnung, 63 oder so, dann ganz bei Null anfängt, dass man ja niemals irgendwie noch genug Zeit hat, gut werden zu können, etc. pp. Und da war die Person aber selbst Lehrerin. Und dann habe ich ihr gesagt, so, Mensch, hey, du weißt doch, wie das mit dem Lernen funktioniert. Ja, und glaubst du, dass das, würdest du dir zutrauen, jetzt noch eine neue Fremdsprache zu lernen? Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, dann kannst du auch noch ein Instrument lernen. Also was ist, what's the point then, ne? Und ich sag jetzt mal, oh ja, danke. gut, dass du immer so schön aufpasst. Und das Ding ist so, dass ich glaube, so Musik und Kunstform im Allgemeinen, dass da sehr inflationär mit dem Begriff Talent herumgeschmissen wird. Aber wenn man anfängt, das mal so ein bisschen auseinander zu klamüsern, und wir bemühen uns das in dieser Podcast-Folge mal so ein bisschen zu tun, dann kann man relativ schnell zu dem Ergebnis kommen, dass das mal selbst nach wissenschaftlichen Parametern ja auch sehr schwer ist zu erforschen. Also Andi, sag mir doch mal, was wäre für dich ein talentierter Bassist oder ein talentierter Schlagzeuger? Also, mach mal.
Also, talentiert ist ja von außen betrachtet jemand, dem es scheinbar einfach fällt. So, aus dem es raussprudelt, beziehungsweise dem du neue Sachen im Unterricht hinwirfst und die werden sofort umgesetzt und fallen auf sehr fruchtbaren Boden, ne? Und es erscheint in gewisser Weise mühelos, ne? Und du hast gerade gesagt, die Wissenschaft ist sich eventuell nicht ganz einig. Eigentlich, also ich habe jetzt mal die letzten Tage versucht, ein bisschen zu lesen. Und letztendlich ist man sich da schon in gewisser Weise einig bei dem generellen Ding. Ja, es gibt ein Ding, was so ein bisschen musikalisch, rhythmische Tanzgefühl, Begabung gibt. Aber das alleine macht gar nichts. So, also, ne, und also für die musikalische Veranlagung ist eben auch nicht irgendwie ein Gen verantwortlich, sondern es sind halt irgendwie 1000 kleine Gengeschichten, die dann alle einen winzig kleinen Effekt haben. Und dadurch kann man halt auch, gibt so Zwillingsstudien etc., auch so ein bisschen gucken, dass bestimmte Menschen halt eine stärkere Neigung zu so musikalischen Fähigkeiten haben, besseres Gehör für Tonhöhen oder Rhythmen. Gibt ja auch so dieses Perfect Pitch, also dieses, ne, dass du Ton hören, dass du wirklich hörst, das ist jetzt ein C. So. Und das gibt so ein bisschen Gehör angeboren. Das kann man aber auch trainieren, auf jeden Fall. Und sagen wir mal so, also im besten Fall erleichtert dir das so ein bisschen den Einstieg. Aber ganz wichtig ist zu sagen, also ich höre halt so oft, meinst du, ich habe so gar kein Talent, meinst du, das macht irgendeinen Sinn? Also rein wissenschaftlich gesehen ist es so, dass die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung definitiv die genetischen Voraussetzungen hat, um ein guter Musiker zu werden. So, ja. Punkt. Das heißt, nur ein sehr kleiner Teil kriegt es, wäre irgendwie nicht in der Lage. Die hätten aber wahrscheinlich auch in anderen Bereichen des Lernens und des Lebens Schwierigkeiten. So, das heißt, wir gehen erstmal davon aus, der Durchschnittsmensch kriegt das, ist talentiert genug, mehr als talentiert genug. Und ganz wichtig ist dann eben auch zu sagen, Talent ist eben nicht gleich Können.
Ich möchte das alles, ich teile alles, was du sagst und unterstreiche es zweimal. Ich möchte das ganz gern trotzdem ein bisschen nochmal auf diese Frage zurückkommen und vielleicht auch ein bisschen provokant fragen. Andi, ja, aus deiner Perspektive, als jemand, der ja schon mit 200 Schlagzeugenden zusammengespielt hat, würdest du sagen, also wir sprechen jetzt von, sagen wir mal, von einem Anfänger oder einer Anfängerin, spielt jetzt so 2-3 Monate und kann jetzt so einen Groove, so einen ganz einfachen Achtelgroove so halbwegs gerade ausspielen. Und würde man jetzt sagen, wenn man sagt, so Person X ist talentierter als Person Y, sagen wir mal Person X hat physisch sozusagen ein Talent und kann einfach, selbst wenn es einen Drumstick hält wie eine Mistgabel oder wie ein Spaten, kann einfach sehr viel schneller die Handgelenke rauf und runter bewegen, also aufgrund von genetischer Prädisposition. So, das kann Person Y nicht. Dafür kann Person Y bis zu einem gewissen Rahmen im Grunde genommen jede Rhythmik, die sie hört, direkt präzise nachklatschen. Also hat also ein gutes rhythmisches Gehör und eine gute Messung sozusagen, um Phrasen wiederzuerkennen. Welche der beiden Personen wäre denn jetzt sozusagen die talentiertere, wenn es darum geht, Schlagzeug zu spielen?
Keine Ahnung, das kann man ja so gar nicht sagen. Ne?
Richtig.
Ich habe das ja erzählt jetzt so bei der Umstellung des Unterrichtssystems, wo ich versucht habe, die Leute so ein bisschen sinnvoll in Gruppen zu packen, neben den Zeitaspekten. Und da fällt dir dann ja so auf, dass ganz viele so Inselbegabungen, aber auch so Insellöcher haben.
Genau.
So, ne?
Ja.
Und dann hast du halt mehr die intuitiven Typen, die aber dann, wenn sie irgendwas nicht sofort intuitiv hinkriegen, immer versuchen, sich durchzuschummeln. Und dann hast du halt die Leute, die es halt nicht sofort fühlen, die aber einfach immer sehr, sehr, also die einfach gute Über sind zum Beispiel oder so. Also jeder ist da total anders. Also es ist totaler Blödsinn, einfach sich davon irgendwas aufhalten zu lassen. Ne? Also ich würde jetzt aus meiner eigenen Geschichte sagen, ich komme aus einem Haushalt, wo Musik jetzt nicht wirklich eine Rolle gespielt hat. So, ne? Also ich wollte als Kind ja schon irgendwie Gitarre spielen, hätte also insofern die Unterstützung ja bekommen, dass ich Unterricht bekommen hätte, mit dem ich aber nichts anfangen konnte, weil ich mit dem Typen halt nicht warm geworden bin. So, dass das quasi bis nach der Schullaufbahn verschoben wurde und ich auch quasi, ich weiß nicht, ob ich nach dem Abi die C-Dur-Tonleiter hätte aufsagen können, keine Ahnung. Also Schulwissen, Musik war auch nicht so wirklich da. Ich würde mich selber auch überhaupt nicht als talentiert bezeichnen. Also ich habe, glaube ich, schon so manchen anderen wahrscheinlich unter den Tisch gearbeitet und geübt, so, ne? Also mit einfach dranbleiben und Willen. Und das wird auch in der Wissenschaft immer wieder gesagt, dass das halt Talent am Ende eine viel kleinere Rolle spielt als konsequentes, regelmäßiges und vor allen Dingen auch richtiges Üben. Und das habe ich zum Beispiel auch gemerkt. Ich habe die erste Zeit dann, als ich Bass gespielt habe, so selber rumgewurschtelt und eben keinen Lehrer gehabt. Und in dem Moment, als ich das erste Mal Unterricht genommen habe, da hat sich so das Universum aufgetan und ich habe da wahrscheinlich dann in 3 Wochen mehr gelernt als in Jahren davor oder so, einfach weil es einen Plan gibt und dieses ganze Ding, ne?
Ja, Plan und Feedback, ne?
Also ja, das auch, ne? Und dann ist eben die Sache, ich glaube, das Wichtigste ist eben, dass du eine Motivation aus dir heraus hast, selber zu, also üben zu wollen, dieses Instrument spielen zu wollen. Ich glaube, dass das, was ich gemacht habe, da quasi irgendwann das BWL-Studium an den Nagel zu hängen und da nochmal quasi kompletten Turnaround zu machen, dass das nur mit einem ganz krassen Willen geht und einer Ausdauer, weil da kannst du halt nicht sagen, jetzt übe ich mal 3 Monate voll krass und dann höre ich wieder auf oder so. Das heißt, es ist halt eine Willenssache, ne? Und ja.
Ja, ich habe eine schöne Anekdote, die das auf jeden Fall bekräftigen sollte. Und zwar ist es so, dass ich ja im Grunde genommen, seit ich denken kann, immer so ein bisschen im Team Körperklaus gewesen bin. Und da war ich dann tatsächlich so erfolgreich, dass ich es im 6. oder sogar im 7. Schuljahr, also auch eher relativ spät schon, aber irgendwo da hatte ich, sagen wir mal, eine Sportlehrerin, die mir nicht ganz so wohlgesonnen war und mir dann aufs Zeugnis eine extra Bemerkung hat schreiben lassen, dass ich unter einer Koordinationsschwäche leide und der ärztliche Rat sozusagen empfohlen ist. Und ich glaube, ich habe es ganz gut in den Griff gekriegt. Was die erste Sache, die du in jeder Probeunterrichtsstunde für Schlagzeug hörst? Ich habe eine ganz schlechte Koordination. Eine ganz schlechte, geht das überhaupt? Und dann erzähle ich das ganz gerne mal, dass ich da auch mal ein Thema mit hatte. So rückwirkend kann ich sagen, dass das wahrscheinlich so ein Rechtshänder-Linkshänder-Ding zum einen bei mir war. Also ich war so ein bisschen unentschlossen, war so ein bisschen beidhändig als Kind unterwegs. Und vor allem im Sport habe ich dann ständig immer versucht, dann doch mit der anderen Hand oder doch mit dem anderen Fuß und so. Und das braucht ja einfach erstmal viel mehr Zeit. Ne? Wenn du sagst, ich übe jetzt den Ball weit werfen und dann machst du das mal einmal mit deiner rechten Hand und stellst fest, war nicht so weit, und dann machst du nicht, ich mach mal mit der rechten Hand, aber mach was anders, sondern ich probier's mal mit der anderen Hand. Und wenn du da so eine Art Ping-Pong erzeugst, da gibt's auch eine relativ
kenne ich ein bisschen von Matti, und ist auch das Problem, wenn zum Beispiel Fußballtrainer das nicht auf dem Schirm haben, dass du vielleicht eher links bist, und dann legen dir den Ball immer wie allen anderen auch mit rechts dann auf, so, solche Sachen.
Ja. Und das, und dass ich auch ein, auf jeden Fall im Spektrum auch ein Thema gehabt habe mit Neurodivergenz, also so Konzentrationsschwäche und so. Und das wird wahrscheinlich zu dieser Annahme dann geführt haben, dass ich es geschafft habe, so eine freche Bemerkung in mein Zeugnis zu bekommen. Aber die Moral von der Geschichte ist, habe ich mich auch nicht von abhalten lassen, und mittlerweile klappt das eigentlich ganz gut. So, ne? Mit dem, wie war das noch?
Er traf die Eins immer öfter.
Genau. Ja, aber es ist ja schon, ich meine, das sind ja schon so die beiden, sag ich jetzt immer mal, Enden des Spektrums, ne? Also Körperklaus ist zu doof, mit dem Fuß vom Ball zu treten, kann dafür dann 3-7-16 spielen und dabei reden. So, ne? Also an der Koordination wird es wohl dann irgendwann doch nicht mehr gescheitert haben. Was ich immer so ganz, und das ist natürlich wissenschaftlich nicht gedeckt, aber weil das etwas ist, was so ungefähr in jeder Probestunde kommt, sag ich immer, du warst ja in der Lage dazu, auf zwei Beinen hier hinzulaufen. Und wenn du geschafft hast, das zu lernen, da ist Schlagzeugspielen verhältnismäßig einfach gegen, was den koordinativen Aspekt angeht. Ne? Also Laufen auf zwei Beinen ist relativ kompliziert.
Ja.
So, ne? Unfallfrei.
Also genau. Also das heißt, wir haben hier schon mal zwei Beispiele, die alles widerlegen. Falls du am Endgerät da jetzt zuhörst und denkst, dir wäre irgendwas verbaut, weil du kein Talent hättest, dann vergiss den Gedanken bitte ein für alle Mal, weil es ist halt totaler Blödsinn, und wir haben beide Leute, die als Rentner angefangen haben und die wir noch von Null auf Band gebracht haben und die damit in ihren Augen einen sensationellen Erfolg quasi noch hingelegt haben, ne, und ewige Dankbarkeit einem hinterher schmeißen, weil das natürlich ganz krass ist, und auch wenn wir das jetzt so erzählen, trotzdem hat man es ja tief in sich drin, so dieses Ding, dass
ich muss ergänzen,
wahrscheinlich nicht gut genug oder so, ne?
Ich muss ergänzen, nicht nur in ihren Augen, sondern auch in den Augen der anderen, ne?
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wahrscheinlich machen jetzt 50 Leute, die diese Folge hören, so gleich, aber so. Also man selbst fühlt sich grundsätzlich immer wie der letzte Otto. Ja?
Bleibt
also ich
war,
ich heb schon mal die Hand für alles, was jetzt kommt. Also da schließe ich mich ganz, 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 ganz stark mit ein. Und ich habe das immer so bei den, sei es jetzt ist dummerweise letzte Jam Night ausgefallen, aber sei es jetzt bei den Jam Nights, bei den Workshop-Formaten etc. pp. Ne? Und dann oder auch bei so bei so Sachen wie im Schulkonzert oder so. Und dass man dann, wenn man die Rolle des Publikums sozusagen gerade bekleidet, als Schüler oder Schülerin.
Ja.
Und dann spielt da jemand, der so, boah, krass, ey, das kann ich gar nicht. So, der oder diejenige gerade spielt so, denkt sich, oh mein Gott, ich will weg hier, Fluchtreflex. Oh, so, und man sieht aber sozusagen immer so aus dieser Outsider-Perspektive immer nur so dieses Ergebnis, im Grunde genommen so ein bisschen so eine Wahrnehmungs-, so eine Realitätsverzerrung wie im Social Media auch, dass man immer nur sein Bestes sozusagen zeigt, ja, aber in allen innerlich, egal ob du jetzt gerade im Publikum sitzt oder auf der Bühne, ist immer so dieses Gefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und alle fühlen das gleich, und das ist komplett losgelöst davon, wie weit man schon am Instrument ist. Im Gegenteil, häufig ist es sogar so, dass je weiter man kommt, umso besser versteht man noch, was man alles noch nicht kann. Und man wird natürlich auch viel sensibler für ich sag jetzt mal, kleine Ungenauigkeiten, also die wahrzunehmen. Und eine kleine Ungenauigkeit für jemanden, der schon weit ist, fühlt sich genauso dramatisch an wie so ein richtiger Fehler. Ne? Also das ist also so, naja, das ist so eine totaler Irrglaube, dass man denkt, ja, wenn ich mal irgendwann so Single Strokes spielen könnte wie XY, ja, dann vergiss es. Die haben die Books genauso voll irgendwie, und da verlagert sich das dann einfach irgendwann. Und der ganz wichtige Aspekt, um das wieder auf das Thema Talent in Anführungsstrichen zurückzubringen, Hours equals Powers. Kannst du nochmal am Dingsschwein rütteln?
Ja, das so. Phrasenschwein. Ja. Zu Hours equals Powers habe ich gleich auch noch was.
Ja, klar. Ja, bitte, hak ein.
Ja, und ja, ich wollte erst nochmal auf diesen Talentbegriff, Begabungsbegriff eingehen. Der ist ja so tief in unserer Gesellschaft auch drin. Den werden wir jetzt auch mit dieser Folge nicht völlig beseitigen. Und also was ist denn dann das, was mit Talent verwechselt wird eventuell, ne? Also Talent, Begabung ist ja auch ganz oft was, was man eher im frühkindlichen Alter. Mhm. Oh, hier ist ein. Ist das hier? Ist das draußen? Ah, ne, fährt eine. Ich dachte gerade, wieso kommt hier ein Feedback in mein Mikrofon? Aber ist eine Baumaschine vorbeigefahren draußen. So, was passiert? Genau. Also erstmal wichtig, der frühe Zugang. Also ob Kinder jetzt, wie gesagt, ob die da jetzt bei den richtigen Genen die richtigen Sachen haben oder ob die einfach normaler Durchschnitt sind, wenn du Sachen früh förderst, dann wirst du da Ergebnisse sehen. Ne? Ja. Hast du ganz oft in so Sportlerfamilien, ne? In der Fußball-Bundesliga, überall hast du Söhne, deren Väter man schon gesehen hat, weil die einfach, die Kinder haben Vorbilder, genau in dem Bereich, da ist vielleicht sehr früh alles kanalisiert in eine Richtung, ne? Die Eltern wissen, wie es geht, haben die Kontakte etc. und dann spielt halt auch der Sohn dann irgendwann Bundesliga oder sowas, ne? Das heißt, da gibt's dann einfach so eine Prägung natürlich, ne? Das heißt, Kinder, die in einem musikalischen Umfeld aufwachsen, entwickeln halt oft schneller die musikalischen Fähigkeiten. Das hat dann weniger mit dem angeborenen Talent zu tun, als einfach der Umgebung und der Förderung, ne? Und ich habe dann auch gelesen, dass zum Beispiel dieser Talentbegriff jetzt mit quasi im für, sagen wir jetzt, die Rentnergeneration oder so, da ist das gar nicht mehr so erforscht. Die Forschung hat sich da auch immer sehr natürlich auf das Frühe konzentriert. Aber das, was wir gerade gesagt haben, wir haben ja beide auch Schüler, die einen deutlich höheren Altersschnitt teilweise haben. Und ich habe einen ältesten Online-Schüler, Ü80, ne, überhaupt kein Problem, alles super, gar kein Thema. Und das lässt sich aber auch an Zahlen widerspiegeln. Ich habe irgendwo eine Studie gesehen, da wurden Musikschüler in den Jahren 2000 bis 2014 betrachtet irgendwo. Und da hat sich die Anzahl der 60, also der über 60-jährigen Schülerinnen, hat sich mehr als verdreifacht. Das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, längere Lebenserwartung, Silver Ager, ne? Also dass du so irgendwie, wenn du in Rente gehst, ist dein Leben noch nicht vorbei, sondern du hast halt nochmal, ich habe das ganz oft, dass Leute sagen, boah, ich hatte mein ganzes Leben diesen Traum, ein Instrument zu lernen und ich würde so gern wenigstens einmal probieren, so nach dem Motto, Andreas, kannst du dich nicht erniedrigen, mich einmal vielleicht doch es zu versuchen, ob es irgendwie geht, wo ich immer so denke, also diese Demut, die Leute haben richtig Angst teilweise zu fragen, ne? Und das ist halt totaler Blödsinn. Also man ist nie zu alt, um anzufangen und Spaß zu haben und auch nach einer gewissen Zeit noch mit anderen Leuten zusammen in einer Band zu spielen oder irgendwas, ne? Also das hat da gar nichts, also Talent oder Alter, diese Sachen können wir komplett rausschmeißen und unsere Schüler und unsere eigenen Wege beweisen das dann so ein bisschen auch, ne?
Ja, und
also die musikalische Entwicklungspsychologie, das noch ganz kurz, geht eben auch davon aus, das habe ich noch gelesen, dass Entwicklung eben ein lebenslanger Prozess ist. Das sagt man ja heute mehr denn je, dieses lebenslange Lernen, so, ne? Und musikalisches Lernen ist potenziell zu jedem Zeitpunkt im Leben möglich, also auch spät und auch ohne, dass man selber von sich denkt, ich bin mega begabt.
Total. Und etwas, was ich noch sagen möchte, weil du ja ganz gerne mal damit kokettierst, dass du ein Spätstarter bist. Ein echter Frühstarter bin ich ja auch nicht mit 15, ne? Das muss man ja dazu sagen. Also ich habe ja mit 19 mein Studium aufgenommen. Da würde man nicht sagen unbedingt, oh, der ist aber früh angefangen, ne? Ich sag mal, das, was du hattest, dieses Gefühl von, oh, ich muss aufholen, das habe ich vor allem im Studium gehabt, weil ich ja erstmal natürlich Rock, Punk und Metal sozialisiert bin musikalisch und natürlich musste ich im Jazz kramen, da musste ich ja total aufholen und das ganze Marching-Zeug, weil ich keine Spielmannszug-Vergangenheit gehabt habe, da habe ich auch, weil werde ich nie vergessen, mein erster Lehrer, dem ich ganz viel zu verdanken habe, im positiven Sinn, habe ich auch eine Sache zu verdanken, die hat mich echt gekillt irgendwie, und zwar hatten wir dann so Wilcoxon, das ist so ein Marching-Dude gewesen irgendwie so, und der hat halt so 1 Million Bücher geschrieben, wo so von mittelschwer bis unspielbar schwer so Solos halt drinstehen für die Snare, Und das muss man dann irgendwie lernen und so. Und genau, mein erster Lehrer hat mir einen Flam beigebracht. Das ist so dieses versetzte Ding. Das hier, ne? So, hat dummerweise vergessen, mir mitzuteilen und das auch dementsprechend dann nicht mit mir so exerziert, dass man das in beiden Richtungen können muss. Also ich konnte nur in einer Richtung. Ich konnte nur den Hauptschlag mit der rechten Hand und den Vorschlag mit der linken Hand. Und ich werde es nicht vergessen, erste Unterrichtseinheit hier so Marching. Da so eine vermeintlich einfache Etüde mit so ein paar Flames, aber Tempo war noch recht entspannt. Und ich konnte die spielen, aber nur mit dem falschen Handsatz. Und das gilt immer nur dann als richtig, wenn der Handsatz richtig ist. Und das Problem ist, ab Etüde 2 ging halt gar nichts mehr, weil da kamst du aufgrund des Tempos nicht mehr hinterher, wenn es nur noch in einer Richtung geht. Und da habe ich so ein Dreivierteljahr echt richtig Blut und Tränen geschwitzt. Also das war wirklich schlimm. Ich habe halt wirklich jeden Tag locker eine halbe Stunde nichts anderes gemacht, wie alternierende Flams und Flam Accents zu üben. Also zusätzlich zu dem, was man sonst im Studium noch macht, on top, um das wieder wegzuschleifen. Ne?
Ja, ja. Schlimm. Und da kommen wir dann zu der Zeit, die du vorhin ins Spiel gebracht hast und zu dieser weithin bekannten 10.000 Stunden-Regel, die auch so ein bisschen kritisch gesehen wird heute wieder. Aber generell halten wir erstmal fest, Talent spielt halt eine viel kleinere Rolle als konsequentes, regelmäßiges, richtiges Üben. Mhm. Und dann gab es eben mal diese Untersuchung zu dieser 10.000-Stunden-Regel. Da hat jemand Geiger oder Geigestudenten untersucht, der Anders Eriksson, und der wollte halt herausfinden, ob die eben Talent haben oder irgendwie was anderes verantwortlich ist dafür, dass das halt gute Musiker geworden sind. Und vereinfacht konnte man da halt feststellen, dass die MusikerInnen bis zu ihrem 20. Lebensjahr durchschnittlich 10.000 Stunden geübt hatten. Und daraus hat er halt diese 10.000 Stunden Regel abgeleitet, ne? Wo man heute dann auch wieder sagt, okay, das ist halt eher auch vielleicht eine Regel für Bewegungssachen, irgendwas, jetzt vielleicht nicht für Mathematik oder so, ne? Also kann man nicht auf alles anwenden. Aber okay, Talent spielt halt einfach eine kleine Rolle. Ne? Viel mehr kommt es darauf an, dass du deine Fähigkeiten eben trainierst. So, ne? Und das dann habe ich noch eine andere Studie gesehen, die halt zu dem Ergebnis gekommen ist, also die Übungszeit, also die Menge, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass du da nicht nur Schwachsinn machst, erklärt bis zu 70% der Variabilität des musikalischen Erfolges, also der unterschiedlichen Ergebnisse. Warum ist der eine viel besser als der andere? Ja, verdammt, der hat halt viel mehr geübt. So, Punkt. So einfach ist es dann oft, ne? Wobei Menge dann ja auch wieder relativ ist. Also gerade bei neuen Schülern kommt dann auch immer, wie viel soll ich denn üben? Und wenn ich dann sage, hey, wenn du es ernsthaft schaffst, 4-5 Mal die Woche 20 Minuten zu machen, dann wirst du krasse Fortschritte sehen. Wenn du das immer machen würdest, so krasse Entwicklung, so, ne? Und mehr ist natürlich mehr, so, ganz, ganz klar, ne?
Ja, und wobei sich mehr vor allem auf die, ich sag mal, die Menge der Kontaktpunkte bezieht, ne?
Ja, also, genau, nicht einmal die Woche, ja.
Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also, wenn es wirklich so darum geht, Zeit zu budgetieren und sagen wir mal, du hast so eine Art Bruttozeit pro Woche, die du investieren kannst, ist es immer besser, wie Andreas gerade gesagt hat, das aufzuteilen. Es schadet natürlich in der Regel nicht. Ich gebe gleich ein Beispiel, wie es mir vor einigen Wochen geschadet hat. So, Hashtag Leistenbruch. Kann ich ja jetzt eben machen. Mit der neuen Band habe ich mich so gefreut, dass ein Song von Slipknot auf der Setliste gelandet ist. Und mein Hirn hat in dieser Freude sozusagen den falschen Song, wie so eine Art Fata Morgana. Ich war irgendwie die ganze Zeit auf dem falschen Song und habe dann anderthalb Wochen wie ein Geisteskranker Duality geübt, was allgemein hin auch für Metal-Zeug schon als offizieller Sport gilt. Und ich bin wirklich eine Woche lang so mit O-Beinen abends nach dem Unterrichtstag so nach Hause. Ich habe so einen Kilometer bis nach Hause gelaufen. Ich dachte, oh mein Gott, ich habe mir am dritten Tag safe irgendwie am linken Fußgelenk was gezerrt. Da war irgendwann nicht mehr gut. Und, um dann zwei Tage vor der Probe nochmal auf die Liste zu gucken und festzustellen, ach, es war Before I Forget. Ja gut, den könnte ich jetzt auch fast auf doppeltem Tempo wieder spielen. So,
Headroom ist immer gut.
Headroom ist immer gut, ne? Aber das war so ein Ding, das müsste man, wenn man das seriös macht, mal vielleicht über ein halbes Jahr entwickeln, dass die Stützmuskulatur wieder, dass wieder alles da ist. Das darfst du halt so nicht machen, ne? Wenn es so richtig sportlich wird. Und deswegen, das die kleine Anekdote zu der Thematik. Aber wann immer es geht, die Menge der Kontaktpunkte zu erhöhen. Sogar manchmal, etwas, was mir super, super viel hilft, ist, wenn ich so eine Stelle habe, die mich irgendwie abnervt, die gucke ich mir morgens mal einmal an und spiele das mal so 2 Minuten und dann mache ich das abends nochmal. Also am gleichen Tag durchaus mal 2 Kontaktpunkte
zu haben. Wie Vokabeln lernen früher. Ja,
es ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich, wirklich der Wahnsinn, was das ausmacht.
Ja, und dann kommt was wo ich denke, dass das auch ganz wichtig ist. Also warum habe ich damals mit Unterricht dann auf einmal so viel größere Fortschritte gemacht als ohne? Weil dir der Lehrer halt hilft, in diese Lernzone zu kommen, nenne ich das immer. Ne? Also ich habe irgendwann mal sowas gelesen, seitdem bringe ich die Beispiele in meinem Unterricht, habe das auch hier fürs neue System im Kurs verschriftlicht so ein bisschen. Es gibt halt so das Ding Komfortzone, da spielst du halt Sachen, die du eh schon kannst. Das wird der Matti beim Cello üben immer gerne machen, so dass er immer erstmal die Stücke nur spielt, die er eh schon kann, aber das bringt natürlich nicht so viel. Auf der anderen Seite, wenn man dann was Neues macht, kommt man eher immer schnell in diese Panikzone, wie du gerade sagtest, hey, dann will man zu viel auf einmal und ein Song oder eine Technik, wo man eigentlich realistisch sagen müsste, das dauert ein halbes Jahr, die will man dann in einer Woche durchprügeln, was dann ganz oft zu Frustration führt, zu Verkrampfung, sagen wir mal, gerade wenn es schnell um schnelle Sachen geht, dann kannst du nicht schnell spielen, weil du so verkrampft bist, weil du halt so viel auf einmal willst oder du fliegst immer raus, und festigst eigentlich in einer Phrase dieses Rausfliegen, anstatt das Durchkommen. Und da geht's immer darum, die Sachen in die Lernzone zu holen. Und du hast ja auch, glaube ich, letztens so ein schönes YouTube-Video mal gemacht zum Thema Üben. Da war das, glaube ich, auch alles dabei, dass man natürlich das Tempo erstmal anpasst. Aber es natürlich da dann nach unten auch so eine Sache gibt. Irgendwann fühlt man nichts mehr, wenn man es immer langsamer macht, einfach nur. Also macht man die Häppchen mundgerechter, dass man halt sagt, okay, ich übe nicht direkt die 16 Takte immer, dann fliege ich jedes Mal an einer anderen Stelle raus und kann nie dieses Durchkommen üben. Also gehe ich mal hin und übe nur den ersten Takt. Oder wenn irgendwas mit abgefahrenen 16-Rhythmen ist am Anfang und du bist da noch nicht fit, dann übst du eine Viertelzählzeit oder was auch immer. Aber so, und das ist auch wissenschaftlich erwiesen, da gab es eine Studie, hat man eben auch Musikstudenten sich angeguckt, hat gesagt, okay, wer macht die größten Fortschritte beim Üben? Und das waren eben nicht die, die die meiste Zeit investiert haben. Also Zeit ist definitiv ein Faktor, aber die Zeit dann auch richtig investieren ist ganz wichtig. Und man hat dann eben festgestellt, also die, die es geschafft haben, die Herausforderung so einzustellen vom Schwierigkeitsgrad immer, dass es noch so eben machbar war, dass die überwiegende Anzahl der Versuche nach einer kleinen Eingewöhnungsphase klappt. Sagen wir mal, du wiederholst es 8 Mal und es klappt irgendwie 6 Mal und 2 Mal geht's halt nochmal schief und dann justierst du nach und alles ist gut. Aber wenn von 8 Mal Versuchen 6 Mal in die Hose geht, dann trainierst du dieses Versagen oder die falsche Motorik, dieses Rausfliegen. Das heißt, du musst versuchen, das Ganze immer in die Lernzone zu holen, über diverse Möglichkeiten, die wir dann natürlich auch im Unterricht zeigen. Ich glaube, dafür ist ein Lehrer auch ganz, ganz wichtig für das Feedback. Also Talent ist es nicht, es ist die investierte Zeit und dann aber auch, wie du die Zeit investierst, das ist auch ganz wichtig.
Stichwort Lernzone kürze ich ganz gern immer Ruhrpott umgangssprachlich ab mit, das Hirn merkt sich halt nicht nur die guten Sachen, sondern auch den ganzen Mist.
Ja.
Und dann, wenn du merkst, dass die Fehlerquote ein gewisses Maß überschreitet, musst du wieder entweder verlangsamen, vereinfachen oder segmentieren, ne? Also kleinen Auszug. Und wenn der Auszug eine Viertelnote ist, dann ist der Auszug eine Viertelnote. Und wenn das Tempo runtergeht von 100 BPM auf 35 BPM, dann ist das auch, oder wenn du es auch mal quasi arrhythmisch spielst und um erstmal die Reihenfolge für den Handsatz oder die Hand- und Fußkombination in den Kopf und in die Hände und in die Füße zu kriegen, dann ist das alles total legitim. Und das machen alle anderen, Andreas und mich eingeschlossen, und auch die Leute, zu denen wir aufschauen, ebenso ganz genauso. Also das ist, man hat ja immer so das Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich das Metronom so langsam drehen, und dann ist man wieder in dieser Denke drin, dass man so wirklich der letzte Otto ist, und das ist aber nicht so. Also mein zweiter Lehrer sagte immer, so zen-buddhistisch mäßig, wer langsam übt, übt schnell.
Und es ist so, also wenn man so A-B-Vergleiche machen könnte, ne? Also ja, wenn du ja so ein Avatar von dir noch schaffen könntest oder zwei Stück und dann würdest du den einen einfach voll motiviert immer ins Verderben laufen lassen, der wird halt direkt auf Zielgeschwindigkeit das ganze Ding jedes Mal versuchen durchzuknallen und rennt einfach, wenn er rausfliegt, immer wieder vorne los, und weil er ja die Zeit noch aufholen will, die er jetzt verloren hat, weil er schon dreimal rausgeflogen ist, wird er auch noch jedes Mal ein bisschen schneller und hektischer. So,
ja, ne? Klar, natürlich.
So, wenn du den Typen antreten lässt gegen den, der halt in Zeitlupe anfängt mit einem kleinen Stück und sich dann sinnvoll immer weiter hocharbeitet, und wenn er einmal das 10-mal hintereinander richtig gespielt hat, dann sagt das Gefühl, knack, hab ich. Kannst du jetzt so schnell machen, wie du willst. Ich hab die Bewegung, so, übertrieben gesagt. Du hast immer natürlich am Anfang, dass das eine so ein bisschen wehtut, so dieses Vernünftige, und man ja auch ungeduldig ist, hast du gerade selber gesagt, ne, irgendwie falscher Song und los und ne, so, also diese Ungeduld ist in uns drin. Ich sag meinen Schülern, Schülerinnen auch immer, ich pass auf, gar kein Problem, ich erzähle das irgendwie 35 Mal die Woche und rate, was ich selber mache beim Üben.
Ja, klar.
So, ne? Und aber es ist am Ende wird immer relativ schnell auf eine gewisse Distanz gesehen, und da reden wir über ein paar Tage, wird sich immer der durchsetzen, der das halt auf die vernünftige Art und Weise macht mit der Lernzone und nicht einfach immer nur Prinzip Hoffnung wieder vorne anfängt und aber gar nichts anpasst. So.
Bei deinem Bild mit dem Avatar habe ich mir das direkt instant vorgestellt, wenn ich mich nochmal klone, dachte ich, boah, du arme Socke, dann müsstest du ja doppelt so viel Bullshit aushalten. Das ist ja der Wahnsinn. Das wäre ja witzig. Nun gut. Ja, alles das, was Andreas sagt, und noch die, ja, wie sagt man, noch die, gibt's gar kein deutsches Wort für, Zugabe. Nein, ich formuliere es jetzt und ich gebe an dieser Stelle zu. Also Confession wäre sozusagen. Was ist denn das deutsche Wort für Confession? Zugeben, aber da gibt's ja keinen.
Bekenntnis?
Bekenntnis, danke, doch gibt's ein deutsches Wort. Und die Bekenntnis meinerseits, dass ich das, was der Andreas gerade schon hat durchblicken lassen, das habe ich auch, und ich glaube, so schlimm wie kein, weiß ich nicht. Also sowas habe ich im Unterricht zum Beispiel bei Schülern, die schon eher unbeherrschter sind, noch nie gesehen in, weiß ich nicht, 15 Jahren Unterrichtserfahrung. Also ich bin schon eher so Team vor Wut mal Stöcke durch den Raum schmeißen und laut schreien und so, wenn was nicht geht.
Ich habe mich immer gewundert, warum die überall in den Wänden stecken.
Also ich mit anderen Menschen ist Geduld wirklich etwas, was ich sehr gut kann. Mit mir selbst geht so. Ich renne auch jedes Mal mindestens drei bis viermal in die gleiche Bärenfalle rein mit Anlauf, um mich dann sozusagen selbst zu geistern zu sagen, ja komm, jetzt machst du es mal langsamer.
Genau. Und das beruhigt ja auch wieder, dass man da auch, also bei all den schlauen Sachen, die wir hier erzählen, ne, ist ja so, dass, ich habe mir tatsächlich schon mal alte Podcast-Folgen zu dem Thema nochmal angehört, weil ich so gedacht habe, ey, so jetzt, wenn du da nur die Hälfte von dem schlauen Kram machst, den du da gelabert hast, ne, so, dann kommst du selber auch echt einen ganzen Schritt weiter.
Ja.
Und wenn wir jetzt mal bei weiterkommen, für alle, die zuhören, dann überlegen, okay, also Talent als Ausrede ist raus, alles andere ist eigentlich auch raus, weil gut, Zeit ist immer relativ, was mit Job, Familie etc. gerade so passiert, aber dann haben wir auch schon irgendwann mal über so Mikrozeitfenster, und wenn es halt jeden Tag 5 Minuten sind, aber wenn du die bewusst in eine Zielrichtung einsetzt und du stellst dir dann irgendwann halt, also jeden Tag so einen kleinen Pfeil vor, und der zeigt halt jeden Tag in die gleiche Richtung, dann kommst du halt auch eine ganze Strecke weit.
Da gibt's ein schönes Bild in einem Buch, Essentialism, also
ja.
Das, ne? Mit dem Fokus-Ding und den Fallen in alle Richtungen und dann mit dem Bild, mit dem Fokus-Bubble und dann in eine Richtung, ne? Und das ist das, was ich vorhin auch schon meinte, mit, wenn es mal so eine schwierige Stelle im Song gibt und ich habe gerade morgens noch ein Zeitfenster von 1/4 Stunde, wo ich denke, für mich das ist ja gar nichts, aber ich setze mich mal dafür 10 Minuten ran. Und dann habe ich irgendwie am Abend auch nochmal 1/4 Stunde und setze mich nochmal an die gleiche Stelle. Dann kann ich, ja, genau die Zeichnung.
Da ist der Service für die Patrons.
Ja. Exakt. Genau die Zeichnung meinte ich. Das führt meistens schon innerhalb von 24 Stunden dazu, dass man merkt, okay, jetzt ist die Stelle aber kein Problem mehr, wenn man ja, irgendwie ein paar Stündchen Luft dazwischen hat. Und das können auch manchmal nur 3 Minuten sein. Das ist, wenn es wirklich nur dieser eine Takt ist, so, ne? Also es muss nicht, das ist halt auch etwas, was immer und immer wieder falsch in den Köpfen von Menschen entsteht. Üben heißt gleich 2,5 Stunden Zeitfenster muss ich mir mindestens blocken dafür. Das ist natürlich totaler Quatsch und das ist ja auch total, ich sag jetzt mal, realitätsfern, wenn du jetzt gerade nicht Teenager bist und Sommerferien hast, ne? Also selbst Teenager haben ja heutzutage auch keine Zeit. Also sagen wir mal, du spielst Musikinstrument und bist in einem Sportverein. Da ist und die Woche voll. Und in der
Ganztagsbetreuung.
Ja, da ist die Woche voll. Da bleibt nicht mehr viel, da bleibt nicht mehr viel Zeit irgendwie, ne? Also das ist jetzt auch nicht so, dass Kids jetzt irgendwie um 13 Uhr aus der Schule kommen und dann bis zum Bett gehen, also so 20 Minuten noch Hausaufgaben schnell ins Heft schmieren und dann 7 Stunden Zeit hätten, sich mit dem Instrument auseinanderzusetzen. Also die Zeiten, das gab's wohl mal in den 90ern und in den Anfang der 2000er, aber das hat sich schon stark verändert, ne? Also so, es gibt auch da die Ausnahmen, ne? Ich habe auch einige Schüler, die also wo Musik, wo Schlagzeug irgendwie das die Sache Nummer 1 ist und der Sport sich dann unterordnet. Aber das ist eher die Ausnahme, ne? Bei Teenagern muss man dazu sagen. So, das heißt also, die Lebensrealität haben selbst Teenies nicht, dass die sagen, 5-mal die Woche hätte ich 2,5 Stunden Zeitfenster Zeit, um mich nur damit zu beschäftigen. Das ist halt einfach komplett realitätsfern.
Genau, also wobei es immer Leute gibt, die irgendwie, wo Musik das Nummer 1 im Leben ist und wo ich dann immer neidisch rüber gucke und denke, boah, wenn ich so viel üben könnte.
Ja, genau, das habe ich auch, aber was ich meine ist, das ist etwas, das wird immer so, ich habe heute nicht dieses antizipierte Zeitfenster von 2,5 Stunden.
Also fange ich mal gar nicht an.
Also fange ich das gar nicht an. Das ist natürlich, also das, und das passiert halt so häufig, wenn ich das hier im Unterricht erlebe und denke so, ja, wie war es, ja, wenig Zeit gehabt und so und ja, und dann üben und ich so, und ja, was ist das Problem? Ja, ich hätte ja am Samstag nur 1,5 Stunden Zeit gehabt.
Ja, also da kann ich dann nochmal quasi hier, ich habe dann auch noch so eine Studie gehabt, die quasi, nachdem sie gespielt hatte, dass es eben nicht am Talent hängt, so was man denn dann tun soll oder was denn wichtig dann ist für eine gute musikalische Entwicklung. Also erstens Lust und Interesse, also deine eigene Begeisterung für dein Instrument und Musik im Allgemeinen ist halt die Grundvoraussetzung. Und da könnt ihr euch nochmal Folge 87 von Hauptsache Groove, dem Podcast für Bassisten und SchlagzeugerInnen, anhören. So bleibst du langfristig motiviert am Instrument. Dann natürlich, wie wir gerade besprochen haben, regelmäßiges Üben. Fortschritte hängen viel mehr von der Übung ab als das Talent oder vom Talent, wurde da gesagt. Und da steht dann auch schon 15, 30 Minuten regelmäßig machen einen riesigen Unterschied, haben wir auch schon gesagt. Kleine erreichbare Ziele, um motiviert zu bleiben. Auch das in den Übefolgen, die wir schon hatten, die findet ihr, wenn ihr bei uns in den Katalog guckt quasi, ne? Unterstützung und Anleitung steht hier noch, also ein guter Lehrer, ne? Hilft dir, Fehler zu vermeiden, zum Beispiel immer in der Panikzone dich im Kreis zu drehen.
Und Zeit zu sparen.
Ja, das auch, genau. Und was das denn und ich besonders gut können, wurde hier noch erwähnt, Geduld mit dir selbst wird hier erwähnt. Genau, also ne, jeder hat mal Rückschläge und Phasen, wo man das Gefühl hat, es geht nicht voran. Das haben wir letztens mit Lernplateaus und so noch sehr ausgiebig besprochen, nämlich in Folge 105, was kann ich tun, wenn ich gegen eine Mauer renne?
Man merkt, dass du Zeit hast mit deinem Krankenschein, ne? Alter Streber.
Krankenschein, ey. Von wegen. Ich habe Montag habe ich hier an der Schippe gestanden, wieder Practice Session, Unterricht.
Ja. Das sagen sie alle.
Was ist das? Da fragen die mich, also das ist immer
der Moment lustig.
Beim Arzt, ne? Das ist immer der Moment, wenn du reinkommst und dich hinsetzt und ja, brauchen sie Krankschreibung? Nee, ich bin selbstständig. Ach so, sie sind wirklich krank, dann untersuche ich sie mal. Ja. So, ne? Das ist immer so das Ding, ey. Das habe ich jetzt auch ein paar Mal gehabt.
Ja, das ist auch, also ich bin ja in der Regel noch etwas seltener beim Arzt dazu. Genau, und das ist ja auch immer so die erste Frage, ist so, nein, ich bin selbstständig. Jetzt bitte machen Sie, dass besser wird.
Ja.
So, das ist... das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Anyway, also hast du sehr schön zusammengefasst. Finde ich toll, dass du das redaktionell immer so gut begleitest. Ich glaube, wir haben erstmal unsere Standpunkte, was heißt Standpunkte? Unseren Standpunkt, das ist ja ziemlich synchron, kann man in dem Fall sagen. Da haben wir keinen kein Dissens. Genau, das haben wir ganz gut dargelegt. Und ich sag jetzt mal, meine Mission hier mit der Folge ist, mach dich nicht irre. Ja, Vergleich mit anderen Personen ist sowieso immer ein bisschen schwierig in der Kunst, weil, also nicht nur in der Kunst, sondern allgemein auch, weil man ja nicht weiß, was so die Lebensumstände sind, ne? Also wir haben das bestimmt auch immer wieder mal thematisiert. Ja, ich spiele schon 10 Jahre das Instrument, das kann halt alles und nichts bedeuten. Und also die Bandbreite dessen, wenn jemand sagt, er oder sie spielt 10 Jahre ein Instrument, das kann halt so sein, dass man denkt, okay, krass, also der müsste ja gar nicht mehr seinem Job als Anwalt nachgehen, sondern könnte auch einfach nur Musik machen, so, bis hin zu, lass uns nochmal den Zettel mit den Achtelnoten Groovesteil 1 angucken. Ja. Also das ist alles möglich im gleichen Zeitrahmen. Und man soll sich einfach nicht verrückt machen und diese Hartnäckigkeit, die das Thema, oh, ich habe kein Talent oder bin talentfrei, dann für die Schlagzeugenden unter euch, ich bin Team Körperklaus, herzlich willkommen, ich auch. Lasst euch nicht irre machen, traut euch. Ne? Also das ist wirklich kein Grund.
Und ich sag mal, egal ob du das jetzt mit Mitte 20, Mitte 30 oder Mitte 60 von deinem Umfeld gespiegelt bekommst, wie bescheuert das doch jetzt ist, noch ein Instrument eventuell anzufangen oder
da machen
so.
Da machen wir eine eigene Folge zu.
Da hast du dann nämlich ganz oft die Leute, die sich dann eben selber nicht getraut haben und der Sache eigentlich total hinterher trauern und eben nicht wollen, dass du es durchziehst. Also dass, oder die einfach keine Erfahrung haben selber in dem Bereich und einfach keine Ahnung haben, das wie so oft im Leben, ne? Also dass du musst deine eigenen Träume verfolgen. Also wenn ich damals noch als BWL-Student auf mein komplettes Umfeld gehört hätte, dann würde ich halt was ganz anderes machen und wäre wahrscheinlich aber nicht halb so glücklich.
Du meintest, du hättest dann tatsächlich Andys Punschbar. Ich glaube, betriebswirtschaftlich ist das keine schlechte Angelegenheit, auf dem Weihnachtsmarkt einen Glühweinstand zu betreiben. Verstehe. Ja, aber das ist eine eigene Folge wert, so frei nach dem Motto, was sollen denn die Nachbarn sagen? Das ist schon ein Thema, da wird man auch, im Moment tatsächlich auch relativ häufig mit konfrontiert, auf persönlicher Ebene, genauso wie jetzt hier in der Schlagzeugschule. Das ist ganz interessant. Machen wir mal demnächst eine Folge zu, finde ich spannend. So, hast du noch was zu sagen? Oder musst du gleich zur Physio?
Nee, da ist ja jetzt nichts. Ich, wie gesagt, ich war vorhin mal eine schnelle Runde spazieren, das ist der Anfang. Und ansonsten darf ich alles tun, was nicht wehtut. Und so, also selbst, ich glaube, für diese Woche haben da mehrere Ärzte das Wort Joggen in den Mund genommen. Ich weiß ja nicht, ob ich das probieren werde. Also natürlich ganz klein anfangen. Aber das ist erstaunlich. So, man sieht da ja auch fast nichts mehr. Da sind jetzt drei so komische Punkte auf dem Bauch. Und ansonsten war da was.
Okay, und, ja, cool. Super.
Also Physio oder so gibt es nicht.
Ja, okay. Das klingt doch ganz gut. Also möglichst wenig lachen. Also eigentlich alles wie immer.
Ja, also das geht jetzt so. Also so richtig wäre wahrscheinlich. Aber ich glaube auch, das wird sich nie, das ging jetzt so schnell bergauf, die nächsten Tage erledigt haben.
Gut, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir für heute. Und mit dem Groove und so ist das ja auch so eine Sache, ne? Also entweder du hast das oder du hast es nicht, ist auch, könnte man auch nochmal eine eigene Folge zu machen. Macht euch auch da ein bisschen locker. Aber es ist schon so das Einzige, was zählt.
Hauptsache Groove.
Oh, das war jetzt ein bisschen hölzern.
Ja.
Du musst ja auch kein Talkmaster werden.